Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind Dr. Simone Behrens und
Dr. Lydia Kogler
vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientist, also ECS, den Podcast Inside DZBG Mind Matters. Wir interviewen ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und zu ihrer DZBG-Forschung. Heute ist Dr. Beatrix Barth aus Tübingen bei uns. Bea, wir freuen uns, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung. Hat mir heute Morgen schon einen schönen Spaziergang durch die Sonne beschert.
Ja, das war, also heute ist wirklich richtig ein gutes Wetter, um hier hochzukommen. Wir nehmen diese Folge am 23. Januar 2026 auf und starten mit der wissenschaftlichen Person Beatrix Barth. Bea ist Postdoc an der Klinik für Psychiatrie Tübingen in der Arbeitsgruppe Psychophysiologie und optische Bildgebung. Sie hat hier in Tübingen Psychologie studiert und ihren PhD in der Psychiatrie und auch an der Max Planck Research School absolviert. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit Neurofeedback und wendet dabei unterschiedliche Methoden an. Sie hat ein großes Anliegen, und zwar Grundlagenforschung in diesem Bereich in die Anwendung und Behandlung zu bekommen. Sie möchte dabei PatientInnen eine Auswahl an unterschiedlichen Interventionsstrategien anbieten. Innerhalb des DZBGs koordiniert und leitet sie daher die Infrastruktur Neuromodulation. Liebe Bea, die Infrastruktur Neuromodulation ist ja so ein Tübinger Kernprojekt. Möchtest du uns ein bisschen was dazu erzählen, was diese Infrastruktur ausmacht, worum es da eigentlich geht?
Also an sich ist Neuromodulation ein ziemlich vielseitiges und vielfältiges Gebiet. Es gibt sehr, sehr viele Methoden der Neurostimulation und auch der Neurofeedback. Also das ist einfach ein Feld, in dem super viele Methoden im Einsatz sind. Das bringt eine große Heterogenität mit sich. Und die Idee ist aber trotzdem, diese Kompetenz zu bündeln und schlussendlich, ist wahrscheinlich so ein Stichwort, das gerne fällt, zu harmonisieren und große Datensätze auch zu entwickeln, sodass wir schlussendlich auch mehr Neuromodulation in den Leitlinien sehen können. Mhm. Zusätzlich hat Neuromodulation oftmals auch in der Öffentlichkeit vielleicht sowas wie ein schlechtes Standing, kann man sagen, wird oft bestehen da Fehlinformationen. Und hier wäre eben auch die Idee, dass wir versuchen, Neuromodulation oder über Neuromodulation aufzuklären. Was ist Neuromodulation? Was kann Neuromodulation? Und was kann sie vielleicht eben auch nicht?
Mhm. Was sind da so die gängigen Gründe? Also wenn du sagst, es hat ein schlechtes Standing, was sind da so Vorbehalte, denen ihr entgegenwirken möchtet?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben gerade eine Arbeitsgruppe gebildet, auch unter Einbezug von Erfahrungsexpertinnen und Experten, um genau das ein bisschen genauer rauszufinden. Dazu wollen wir Gesundheitsfachkräfte befragen, deutschlandweit, aber eben auch Betroffene, die entweder Erfahrung mit Neuromodulation gemacht haben oder auch nicht, um rauszufinden, was denken denn Leute über Neuromodulation? Man hört oft Dinge, ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung im Bereich Neurofeedback sprechen, dass Personen denken, wenn man ein Elektroenzephalographie-Neurofeedback macht, bei dem ja leichter natürlich im Gehirn vorkommender Strom abgeleitet wird, dass die Leute denken, wir geben Strom ein. Also genau das Gegenteil. Oder viele haben auch so Schreckensbilder im Kopf, wenn sie von Neurostimulation insbesondere hören. Und viele haben die Idee, wir könnten wirklich Gedanken steuern oder manipulieren. Es könnte zu Persönlichkeitsveränderungen kommen. Und das sind aber so die Ideen, die man hat. Aber wir wollen eben genau wissen, wo sind denn die Probleme, die Personen mit oder die Informationen, die Personen haben. Und zwar sowohl eben Personen, die nicht aus Fachkreisen kommen, aber eben auch Gesundheitsfachkräfte, denn es gibt wirklich viel Evidenz, insbesondere beispielsweise bei repetitiver transkranialer Magnetstimulation, dass der Einsatz bei Depressionen wirksam ist oder auch bei Schizophrenie. Und trotzdem sind Vorbehalte auch seitens von Gesundheitsfachkräften, die dazu führen, dass es erstaunlich wenig in der Anwendung stattfindet.
Mhm. Das ist wirklich interessant. Medikamente greifen ja eigentlich auch in den Hirnstoffwechsel ein. Da hören wir solche Vorbehalte etwas seltener.
Möglicherweise, weil es eben schon länger im Einsatz ist. Neuromodulation ist, wenn man das so will, eher neu. Und es ist aber natürlich eben auch so, dass für viele Personen Medikamente Nebenwirkungen mit sich bringen. Vielleicht wirken sie auch nicht so, wie sie sollen. Es gibt auch Personen, die vielleicht von vornherein keine Medikamente nehmen wollen. Und für die Personen Alternativen zu schaffen, ist ein Ziel, das wir uns setzen sollten, dass Patienten und Patientinnen eben auch eine Wahl haben in der Therapie. Und das wird natürlich dadurch leichter, wenn wir es schaffen, auch eine entsprechende Evidenz weiter aufzubauen und eben uns auch bemühen, diese Verfahren dann in die Anwendung zu bringen.
Du hattest kurz die Leitlinien erwähnt eben. Wieso ist das so eine Herausforderung, Studien durchzuführen, die dann für Leitlinien relevant sind?
Das braucht sehr große Stichproben. Es braucht Kontrollgruppen. Das ist zum einen natürlich immer was, was man hinsichtlich Ethikanträgen, was man bedenken muss. Und es sind einfach zeitaufwendige Verfahren und oftmals auch kostenintensive Studien, die da durchgeführt werden müssen. Und das ist eben hier eine Möglichkeit, wie wir das DZBG und das Netzwerk, das wir hier neu aufgebaut haben und neu gestärkt haben, wie wir das nutzen können, um solche Studien zu etablieren.
Mhm. Wie läuft es sonst ab bei anderen Verfahren? Da gibt es möglicherweise, wenn es medizinische Anwendungen sind, auch Sponsoring wahrscheinlich aus der Pharmaindustrie. Das ist bei Neuromodulation, ist es da auch so? Gibt es da Firmen, die das auch mit unterstützen? Oder seid ihr da tatsächlich eher auf diese öffentliche Förderung sogar angewiesen?
Also hier würde ich für die Aussage, die ich jetzt treffe, mal nicht meine Hand ins Feuer legen. Sicherlich gibt es Firmen, die das unterstützen, aber ich würde denken, dass da das Fördervolumen oder die Möglichkeiten der Unterstützung viel stärker eingeschränkt sind.
Mhm. Also aus Erfahrung, die bisherigen Studien werden aus öffentlichen Geldern oder über das DZBG beispielsweise finanziert.
Genau. Ja? Mhm.
Spannend, ja. Zeigt es sich ja schon, dass es hier tatsächlich sehr wichtig ist, einfach Daten zu sammeln in diesem Bereich, um einfach Evidenz auch zu sammeln. Jetzt haben wir ein bisschen über die Nebenwirkungen von medikamentöser Therapie natürlich auch gesprochen. Kannst du was zu den Nebenwirkungen vielleicht von Neuromodulation sagen?
Auch da kann ich schon ein bisschen was sagen und auch das ist aber Teil dieser Arbeitsgruppe, die wir neu gebildet haben. Auch das wollen wir in der Umfrage noch mal ein bisschen detaillierter rausfinden. Insgesamt sind die Nebenwirkungsprofile, die man so kennt, von Neurostimulations- oder Neuromodulationsmethoden recht günstig. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich TMS schauen, ist, glaube ich, so eine Nebenwirkung, die gerne genannt wird, dass es zu epileptischen Anfällen kommen kann. Aber so wie die Methoden heutzutage angewandt werden, die Stimulationsintensität wird angepasst, ist das wirklich ganz, ganz selten, dass das passiert. Man beobachtet vielleicht auch Nebenwirkungen, vielleicht häufiger sowas wie Kopfschmerzen, die passieren können, die aber auch vergänglich sind, wenn dann die Sitzung abgeschlossen ist. Es wird auch berichtet teilweise von so Tinnitusartigen Ohrgeräuschen, die aber auch vorübergehend sind. Also insgesamt sind von dem, was wir wissen, die Nebenwirkungen eher günstig.
Ja, das klingt tatsächlich relativ harmlos, würde ich auch sagen. Also wenn ich die Wahl hätte, länger mit einer meinen Alltag sehr beeinträchtigenden psychischen Störung zu leben oder das mal auszuprobieren, wäre ich persönlich wäre wahrscheinlich recht offen, das mal anzutesten.
Wie schnell stellen sich die Effekte hier ein?
Unterschiedlich. Ja. Tatsächlich kann ich hier, mein Spezialgebiet ist das Neurofeedback, da kann ich am meisten dazu sagen. Und auch hier ist es schon wieder ganz unterschiedlich, von welcher Art von Neurofeedback wir sprechen. Wenn wir jetzt von einem Neurofeedback mit Elektroenzephalographie ausgehen, braucht es normalerweise so um die 25 Sitzungen, dass man sieht, ein Patient oder eine Patientin hat gelernt, den Zielparameter zu regulieren und kann das dann auch im Alltag anwenden. Das ist ja schlussendlich jetzt vor allem in Bezug auf Neurofeedback so, dass das das Wichtigste ist, dass die Patienten das mit in den Alltag nehmen können, sodass das eben über den akuten Therapiezeitraum auch rauswirkt. Wenn man jetzt Neurofeedback beispielsweise mit funktioneller Nahinfrarotspektroskopie, mit FNIRS durchführt oder mit funktioneller Magnetresonanztomographie, FMRT, dann sind die Effekte, die treten schneller ein. Zumindest weiß ich, dass man so eine Richtlinie oder so einen Richtwert jetzt gibt, was transkranielle Gleichstromstimulation anbelangt. Auch da wird empfohlen, 28 Sitzungen durchzuführen, sodass man den Effekt sehen kann.
Und das wäre dann täglich oder ist das im Wochenrhythmus?
Das ist eine sehr gute Frage. Neben den vielen Verfahren, die wir bei Neuromodulation im Einsatz haben, haben wir auch super viele Freiheitsgrade. Wie viele Sitzungen brauche ich denn? Wie dicht sollten die Sitzungen aneinander liegen? Mache ich vielleicht mehrere Sitzungen an einem Tag? Wenn wir von Stimulation sprechen, mit welcher Intensität stimuliere ich? Mehr ist nicht immer besser. Also das sind ganz viele Punkte, die wir einfach noch nicht ganz klar, da können wir noch keine klaren Aussagen drüber treffen.
Was auch wieder zeigt, wir müssen hier Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln.
Ganz genau.
Stimmt's? Für die Evidenz. Aber hier ist doch auch, hier können wir vielleicht gut auch überleiten zur Infrastruktur im DZPG, weil ich annehmen würde, genau solche Punkte sind auch etwas, die im Rahmen dieser Infrastruktur im Aufbau über die Standorte und die Institutionen eine wichtige Rolle spielen.
Genau, also wir versuchen tatsächlich unsere Kompetenz zu bündeln. Wir sind gerade dabei, eine standortübergreifende Studie zu etablieren. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen die Tax-Challenge was sagt. Also das ist eine Unternehmung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die auch international ein ganz simples Paradigma untersuchen mit einer transkraniellen Wechselstromstimulation und damit eben, weil es so einfach und niederschwellig ist, dazu einladen, dass jeder, der eine gewisse Erfahrung mit dem Verfahren hat, dann auch teilnehmen kann und eben Daten erheben kann. Und das ist die Idee, die wir jetzt in der Infrastruktur Neuromodulation auch haben. Und in unserer Studie wird es um die transkutane Vagusnervstimulation gehen. Und wir sind gerade noch dabei, das Studiendesign gemeinsam zu entwickeln. Und die Idee ist es so, dass wir so ein bisschen über das Arousal gehen und wir gehen davon aus, dass die heterogenen Ergebnisse, die man im Moment im Bereich transkutaner Vagusnervstimulation beobachtet, möglicherweise damit zusammenhängen, dass das Arousal bei den Stimulationseffekten eine große Rolle spielt. Dass transkutane Vagusnervstimulation möglicherweise so eine Balance schafft zwischen Sympathikus und Parasympathikus und es ausschlaggebend ist, quasi in welchem Ausgangszustand sich der Stimulierte oder die Stimulierte gerade befindet und dass sich da die Effekte unterscheiden können. Und deswegen, so ganz grob ist die Idee, dass wir Personen eben in niedriges Arousal bringen wollen und der transkutanen Vagusnervstimulation stimulieren wollen und dann eben auch andersherum mit einem hohen Arousal die Stimulation durchführen wollen und dann eben schauen, wie sich die Effekte oder ob sich die Effekte unterscheiden.
Das heißt, man wäre entweder entspannt oder irgendwie so ein bisschen aufgeregt oder gestresst. Und wie sieht dann genau die Vagusnervstimulation aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ganz grob kann man sich das vorstellen wie so ein Kopfhörerchen, den man in das Ohr macht. Der Sensor oder die Stimulationselektrode wird im Ohr angebracht. Ist auch ein ganz kleines Gerät, das ist portabel und damit gut einsetzbar. Es ist auch von der Anschaffung her nicht so teuer, weswegen eben auch das eine gute Möglichkeit ist, hier möglichst viele Zentren auch über das DZPG raus einzuladen.
Und dann sitzt oder liegt man einfach eine Weile rum und das kitzelt so ein bisschen im Ohr, oder?
Tatsächlich weiß ich gar nicht, wie sich eine Vagusnervstimulation anfühlt. Also ich glaube, man spürt es schon, aber wie es sich genau anfühlt, das weiß ich nicht. Das selber, offen gestanden, noch nie selber erfahren.
Also ich kenne es von anderen Stimulationsverfahren, dass man so ein leichtes Vibrieren irgendwie halt so merkt, also nicht unangenehm, aber man merkt halt so ein bisschen was. Und die anderen Effekte sind jetzt in meiner Wahrnehmung, bei mir persönlich war es immer nicht so besonders massiv krass, aber lag, glaube ich, wahrscheinlich auch am verwendeten Protokoll. Und die Idee wäre dann, dass die Stimulation am Arousal noch was ändert oder dass sie nur wirkt, wenn man entspannt ist oder aufgeregt?
Nein, die Idee wäre, dass es einen Unterschied macht, ob ich, während ich stimuliert werde, aufgeregt bin oder ob ich entspannt bin. Dass sich da der Effekt der Stimulation unterscheidet.
Ja.
Okay. Verstehe.
Aber wie gesagt, das sind wir noch am rausfinden, welche Aufgaben sich gut eignen. Und,
okay. Und dann wäre die Annahme eben auch so eine indirekte Stimulation, Neurostimulation über den Parasympathikus, der dann die Erregung unterschiedlich beeinflusst, je nachdem, ob man schon in einem Erregtheitszustand ist oder nicht.
Genau.
Ja?
Genau.
Okay.
Und das soll eben ganz simpel und niederschwellig sein, sodass man auch, wenn man jetzt schon irgendwie sowieso eine Studie durchführt, dann das vorschalten kann und nicht extra Versuchspersonen, Probanden und Probandinnen rekrutieren muss.
Hier sind das ja recht ambitionierte Ziele. Also einerseits am Bild der Neurostimulation oder Modulation in der Öffentlichkeit was zu verändern und gleichzeitig auch noch viele multizentrische Studien irgendwie aufs Gleis zu setzen und durchzuführen. Was ist so deine bisherige Erfahrung? Wo lauern die größten Hindernisse und Hürden auf diesem Weg?
Also für mich ist das sowieso alles Neuland, so eine Infrastruktur zu etablieren. Ich weiß, wie ich gehört habe, dass es diese Infrastruktur geben wird, da habe ich mich erstmal gefragt, was ist denn das überhaupt? was kann ich da machen? Und ich wachse im Moment auch selber noch rein. Und die Hürden, die ich jetzt so in den ersten Jahren erfahren habe, ist zum einen, wie ich schon, glaube ich, ein paar Mal jetzt erwähnt habe, diese Vielseitigkeit, die Neuromodulation hat. Und da alle abzuholen, irgendwie alle auch zu hören, dass sich auch alle abgeholt fühlen, motiviert sind, dabei zu sein, das würde ich sagen, ist schon auch eine der Hürden, die da bestehen. Und ich bin auch auf dem Weg zu finden, dass wir das noch besser hinbekommen.
Ja, es ist wahrscheinlich, geht es anderen Infrastrukturen ähnlich, also auch Psychotherapieforschung. Denkt man sich, ja, mach mal Psychotherapie. Und dann gibt es da ja auch irgendwie 25 verschiedene Verfahren, wahrscheinlich eigentlich mehr. Und noch mehr verschiedene Forschungsfragestellungen. Und eigentlich halten sich auch alle für die Experten und fragen sich, was sie da jetzt noch zusätzlich machen sollen. Also ich glaube, ihr seid mit diesem Problem nicht allein. Und dazu kommt natürlich das, was du erwähnt hast, diese allgemeine Findungsphase. Weil natürlich gerade im DZPG ganz viele Strukturen aufgebaut werden, die es einfach noch nie gab und wo auch so ein bisschen die Blaupause fehlt, was denn eigentlich zu tun ist. Ja, also auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und was ist so dein Eindruck, was hilft euch irgendwie ein bisschen Struktur da reinzubringen? Wie seid ihr vorgegangen?
Also ich habe ganz einfach die Personen, die beteiligt sind, gefragt, was brauchen die denn? Was erwarten die sich von der Infrastruktur? Und da kamen ganz viele hilfreiche Aussagen wie Textbausteine für Ethikanträge beispielsweise, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Oder Unterstützung bei der Studiendesignplanung oder dem statistischen Studiendesign. Was kam noch? Auch viele sind überfordert mit der Breite des Angebots, woraufhin jetzt so ein bisschen auch ein Übergang stattgefunden hat, dass wir unterschiedliche Arbeitsgruppen haben, die sich dann eben mit einem bestimmten Teilgebiet befassen. Und da können sich dann alle anschließen, die interessiert sind und so das auch nochmal ein bisschen ja, nach Interessen nochmal aufgeteilt wird und wir dann auch möglichst produktiv sein können. Und das waren so die Punkte. Also Fragen hilft oft, was die Leute brauchen und dann natürlich, das auch so umzusetzen, ist dann natürlich der nächste Schritt, den es zu gehen gilt.
Vielen Dank für diese Aufklärung, weil ich mir auch gedacht habe, wow, das ist doch wirklich sehr eine umfangreiche Infrastruktur, weil du ja schon von der Heterogenität der Methoden allein gesprochen hast und ich mir vorstellen kann, also jede Methode hat, man könnte wahrscheinlich für jede Methode einzeln eine Infrastruktur aufbauen und so nochmal die Koordination. Ich kann mir gut vorstellen, dass da tatsächlich jeder unterschiedliche Vorstellungen und Interessen, Fragen oder Anliegen hat.
Absolut.
Wie viele Mitglieder beteiligen sich aktiv in dieser Infrastruktur ungefähr?
Also aktiv würde ich denken, es sind zwischen 40 und 50 Personen, die aktiv immer wieder auftauchen.
Und wie viele AGs oder Untergruppen habt ihr?
5.
Oh ja, okay.
Es sind 5 Arbeitsgruppen, die sich gebildet haben.
Spannend. Ja.
Also es ist eine Arbeitsgruppe, die sich mit der schon erwähnten standortübergreifenden Studie befasst. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit Neuromodulation und künstlicher Intelligenz befasst. Da ist es so das Ziel, dass wir ein bisschen schauen wollen, was können wir denn mit den Daten, die aus den Studien kommen, anfangen, beziehungsweise wie müssen die Daten aussehen, damit wir was damit anfangen können. Und mittelfristig ist hier auch die Idee, so ein bisschen Leitlinien zu etablieren, damit die Personen, die im Rahmen des DZPG eine Neuromodulationsstudie auch die Möglichkeit haben, solche Daten zu sammeln, die dann eben auch weiter genutzt werden können. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe, die sich mit gemeinsamen Publikationen beschäftigen. Also das sind oft, jetzt haben wir gerade ein Positionspaper in Arbeit, das jetzt auch zeitnah eingereicht werden soll, wo wir eben auch versuchen, den Begriff Neuromodulation ein bisschen populärer zu machen oder ein bisschen zu verbreiten, insbesondere jetzt in dem Fall in Fachkreisen. Und dann haben wir die Arbeitsgruppe, die ich schon erwähnt hatte, bei dem wir diese Umfrage im Gesundheitswesen, aber eben auch bei Personen, bei Betroffenen machen, um ein bisschen rauszufinden, wie sieht's denn aus mit der Neuromodulation, wo müssen wir angreifen, welche Informationen brauchen denn die Leute? Welche Informationen wollen die Leute, wo wollen sie die Informationen sehen und so eben vielleicht in ein paar Jahren schaffen können, dass wir mehr Aufklärung über Neuromodulation haben.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen und einfach mal so ein bisschen Kopfkino leisten, wie sich das alles so weiterentwickeln könnte. Wie würdest du die Arbeit der Infrastruktur dann sehen? Also was wäre passiert? Was könnte man so von der Infrastruktur bekommen, wenn man sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen möchte?
Also das Ziel wäre es auf jeden Fall, dass wahrscheinlich insbesondere bei Gesundheitsfachkräften das Wissen über Neuromodulation verbessert ist. Denn schlussendlich sind ja die Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten, diejenigen, die auch Patientinnen und Patienten beraten und ihnen Möglichkeiten aufzeigen, die sie haben. Das ist also sozusagen die Schlüsselposition, die wir brauchen, um das Verfahren mehr in die Anwendung zu bringen. Das ist das eine. Und das geht so ein bisschen auch miteinander einher. Schön wäre es natürlich, wenn mehr Neuromodulationsmethoden bei mehr Indikationen in die Leitlinien eingehen könnten, was das dann eben auch vereinfachen würde, dass es in die klinische Anwendung kommt. Wobei das ja auch manchmal gar nicht der Grund ist, warum es nicht in der Anwendung ist, denn oft ist die Evidenz ja da. Es ist in den Leitlinien und trotzdem wird es selten angewandt. Und das ist aber auch natürlich noch ein ganz großer Schritt. Es wäre schön, wenn wir es schaffen, auch Neuromodulation ein bisschen mehr zu individualisieren. Ich vergleiche das immer so, das ist sonst so, als würde man jeder Person Schuhe mit der gleichen Größe verkaufen. Aber nicht jeder hat eine Schuhgröße 38. Für den einen ist der Schuh zu klein, für den anderen ist er zu groß. Und da eben zu schauen, dass wir mehr auf das eingehen, was die Patienten und Patientinnen mitbringen und dadurch vielleicht eben auch noch bessere Effekte erzielen können.
Bea, vielen Dank dir für diese Einblicke in die Infrastruktur und in deine Arbeit in der Koordination dieser Infrastruktur Neuromodulation. Wenn jetzt jemand Kontakt mit dir aufnehmen möchte oder mehr über die Infrastruktur oder dein Engagement dort erfahren möchte, wie erreicht er oder sie dich am besten? Einfach deinen Namen in die Suchmaschine eintippen und dann findet man Kontaktdaten?
Ich glaube, man findet da ganz zügig die Kontaktdaten und am besten zu erreichen, würde ich denken, per E-Mail.
Okay, ja dann ganz herzlichen Dank nochmal. Das war die heutige Folge von Inside DZPG Mind Matters.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.